Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Es ist heute eine Woche her, dass es diese massive Explosion gegeben hat im Hafen von Beirut. Seitdem ist viel passiert, massenhafte Proteste und die libanesische Regierung ist ja gestern zurückgetreten. Wie geht's jetzt weiter im Libanon? Das ist eine große Frage und wir versuchen wenigstens ein paar kleine Antworten zu finden im frischen Podcast vom Update am Dienstag, den 11. August. Zusammen mit Lea Frese, die ist Journalistin für die Zeit und sie lebt in Beirut.
Es wird sich auf jeden Fall etwas ändern. Dieser Staat ist so am Ende. Das ist hier nicht mehr nur eine Frage von Machtverhältnissen und irgendwie etwas sehr Abstraktem, sondern hier ist die Staats- und Regierungskrise wirklich im Alltag zu spüren.
Das ist die Einschätzung von Lea Frese. Mehr von ihr erfahrt ihr dann gleich. Außerdem geht es bei uns um den weltweit ersten Impfstoff gegen Corona, der zugelassen worden ist in Russland. Allerdings gibt es sehr viel Kritik daran. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth fasst das schon mal kurz zusammen.
Dieser Impfstoff, da liegen einfach überhaupt keine Daten vor. Ergebnisse hat niemand veröffentlicht. Da müssen wir jetzt einfach Herrn Putin vertrauen. Und das allergrößte Problem ist, normalerweise wird ein Impfstoff zugelassen, wenn der an Tausenden von Leuten erprobt worden ist.
Wir klären noch, was man bisher weiß über diesen Impfstoff und was nicht. Und wir erzählen euch, warum die Birne ein total unterschätztes Obst ist. Team Apfel kann schließlich jeder. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Seine Tochter hat angeblich schon einen kleinen Pieks bekommen und ist jetzt geimpft. Ob das bei Putin selbst auch schon der Fall ist, hat er nicht verraten. In Russland ist heute der weltweit erste Corona-Impfstoff zugelassen worden. Und der soll jetzt verteilt werden, beziehungsweise gespritzt werden in Russland, noch im August oder September, zuerst an LehrerInnen, ÄrztInnen, Pflegerinnen und so weiter und so fort. Dieser Impfstoff ist an 50 Soldaten wohl getestet worden, die sich freiwillig gemeldet haben. Und spätestens ab dieser Stelle haben wir dann auch noch mal ein paar Fragen. Und die klären wir zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, dass dieser Impfstoff zugelassen wird in Russland, das wird von Experten ja jetzt schon kritisch beurteilt. Warum?
Ja, das ist ganz klar, dass dieser Impfstoff, da liegen einfach überhaupt keine Daten vor. Also es gibt angeblich diese kleine Studie, Ergebnisse hat niemand veröffentlicht. Da müssen wir jetzt einfach Herrn Putin vertrauen. Und das allergrößte Problem ist, normalerweise wird ein Impfstoff zugelassen, wenn der an Tausenden von Leuten erprobt worden ist. Diesen Schritt hat man in Russland einfach übersprungen. Das will man jetzt nachholen. Aber parallel dazu sollen eben schon Leute geimpft werden.
Diese 50 Soldaten, von denen ich eben schon gesprochen habe, also das waren oder sind freiwillige Testpersonen gewesen, die sich da gemeldet haben. Und du hast ja gerade schon gesagt, normalerweise bräuchte man viel, viel mehr dafür, ne?
Genau, also es gibt im Grunde drei Phasen so einer Prüfung. Erst wird ganz wenigen Leuten dieser Impfstoff gegeben, so ein paar Dutzend. Das ist jetzt hier passiert. Da geht es darum, gibt es dramatische Nebenwirkungen. Das war offenbar nicht der Fall. Dann wird in der zweiten Phase an mehreren hundert Personen geguckt. Die sind dann auch nicht nur alle ganz gesund. Da wird auch bei Älteren geguckt, bei Leuten mit Vorerkrankungen, ob das für die alle funktioniert. Aber erst in dieser entscheidenden dritten Phase, da wird der Impfstoff Tausenden von Leuten gegeben, Tausende von anderen bekommen ein Placebo. Und erst wenn man dann vergleicht, sind die einen wirklich besser geschützt, dann weiß man, erstens wirkt das Ding und zweitens ist es auch tatsächlich sicher, kommt nicht doch seltene Nebenwirkungen vor. Und das hat Putin einfach übersprungen.
Aber Putin sagt eben auch, also dieser Impfstoff ist sicher, das behauptet er zumindest. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt von dir, so sicher kann man das doch noch gar nicht sagen.
Nee, das weiß man einfach nicht. Er sagt ja auch, das ist eine langanhaltende Wirkung. Ich meine, die Versuche haben im Juli angefangen. Wie lang kann dann die Wirkung anhalten? Woher soll man das wissen? Das ist ja noch gar nicht genug Zeit vergangen. Also das sind Behauptungen, die jetzt erstmal im Raum stehen, aber die eben niemand überprüfen kann. Und größtenteils ist da nichts dahinter, weil die Größe der Studien einfach nicht gegeben ist.
Kannst du uns denn sagen, wie jetzt speziell dieser Impfstoff wirkt? Weiß man was darüber, wo der ansetzt?
Ja, Gott sei Dank hat Russland oder das Gamaleya-Institut aus Moskau, die haben, es gibt so eine große Datenbank für alle klinischen Studien und da haben die den eingetragen, diese Studie sozusagen schon mal angekündigt und da steht drin, dieser Impfstoff besteht im Grunde aus einem Schnupfenvirus, einem sogenannten Adenovirus, völlig harmlos und dem hat man ein Gen von SARS-CoV-2 eingebaut und dadurch spielt das dem Körper sozusagen vor, du hast jetzt eine Covid-19-Infektion und das löst die Immunreaktion aus, das macht auch der Impfstoff der Universität Oxford, die das zusammen mit AstraZeneca entwickelt. Das macht der Impfstoff der Firma CanSino aus China so. Also das ist ein bewährtes Prinzip. Und der russische Twist ist sozusagen, dass die mit zwei verschiedenen Adenoviren, Schnupfenviren arbeiten. Aber man weiß jetzt, wie das Ding aussieht, aber man weiß eben nicht, ob es das tut, was es eigentlich machen soll.
Gerade hast du schon Großbritannien angesprochen. Wie ist denn überhaupt der Stand bei anderen Impfstoffen?
Ja, es laufen derzeit 6 große dieser Phase-3-Studien, 3 mit Impfstoffen aus China, eine vom amerikanischen Unternehmen Moderna, dann die Universität Oxford und BioNTech und Pfizer. Die sind die 6. Das heißt, die werden in einigen Monaten Daten vorlegen. Pfizer und BioNTech, die haben sogar gesagt, wir wollen schon im Oktober unseren Zulassungsantrag einreichen. Das klingt für mich auch sehr sportlich. Da werden 30.000 Leute müssen da geimpft und weiterverfolgt werden. In Brasilien macht man das, weil da viel Covid-19 zugange ist. Also diese Projekte laufen, aber ich glaube nicht, dass wir vor Ende des Jahres mit Zulassungen rechnen können.
Russland hat als weltweit erstes Land einen Corona-Impfstoff zugelassen, an dem es aber bereits sehr viel Kritik gibt. Einschätzungen dazu vom Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth im Deutschlandfunk Nova Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wir springen mal ganz kurz vor in Richtung September. Düsseldorf, ein Fußballstadion, ein Konzert und 13.000 ZuschauerInnen. So ist es geplant. Der Veranstalter sagt, es gibt ein gutes und auch ein ausreichendes Sicherheitskonzept für dieses Konzert, also Masken und Abstand halten. Die Stadt Düsseldorf sagt, ist okay, genehmigen wir. Aber die Regierung von NRW, die ist skeptisch und findet es nicht gut, dass dieses Konzert-Großevent eben nicht mit der Landesregierung abgesprochen worden ist. Heute hat das Landeskabinett über eben genau dieses Konzert gesprochen. Caro Bredendieck, Reporterin aus dem Nova-Team, gibt es denn da eine Entscheidung?
Nee, noch nicht. Die ist vertagt. Fakt ist aber, dass unter anderem NRW-Gesundheitsminister Laumann und Ministerpräsident Laschet schon gesagt haben, dass sie halt große Zweifel daran hätten, dass dieses Hygienekonzept so ausreicht und ein Konzert mit so vielen Zuschauern stattfinden kann. Der Veranstalter sieht das anders und auch Düsseldorfs Oberbürgermeister sagt, er kann die Kritik nicht verstehen. Es gäbe ja zum Beispiel auch feste, personalisierte Sitzplätze und das Hygienekonzept sei gut. Und der Kartenverkauf ist heute auch schon losgegangen.
Also zwei grundsätzlich unterschiedliche Sichtweisen. Ich meine, grundsätzlich ist das ja verständlich, ne? Man hat jetzt nicht in jedem Jahr eine Pandemie und deshalb gibt es eben auch nicht für alle Arten von Veranstaltungen die perfekte Art von Konzept in der Schublade. Aber Wissenschaftler sind da doch mit Sicherheit dran, oder nicht?
Ja, und zwar auch in Deutschland. Forscher der Uni Halle haben für den 22. August, also übernächsten Samstag, ein Experiment geplant. In der Arena in Leipzig soll Tim Benzow ein Konzert spielen vor 4.000 Freiwilligen. Und Studienleiter Dr. Stefan Moritz hat unseren Kollegen von Deutschlandfunk Kultur erklärt, dass jeder von denen einen Tracer umgehängt bekommt. Also ein Gerät, das die ganze Zeit misst, wie viel Abstand man zu anderen hat und wie lange man nah an wem dran war.
So können wir im Nachhinein sagen, bei so einer Großveranstaltung, wie viele Kontakte hat denn ein einzelner Teilnehmer überhaupt? Und vor allem ist uns wichtig, wo finden die eigentlich statt? Ist es der Tribünenbereich? Ist es der Eingangsbereich? Ist es vielleicht beim Catering?
Darauf basierend wollen die Forscher dann Hygienekonzepte entwickeln, um Veranstaltungen wie halt Konzerte in Corona-Zeiten sicherer zu machen. Man kann sich übrigens immer noch als Proband für das Experiment bewerben, wenn man zwischen 18 und 50 ist und keine Vorerkrankungen hat.
Okay, aber was ich noch nicht ganz verstehe, Caro, läuft das Testkonzert dann komplett ohne Sicherheitsregeln, also ohne Abstand und so ab, oder wie soll das funktionieren?
Also erstmal trägt jeder dieser Probanden eine FFP2-Maske als Schutz und alle Teilnehmer müssen 48 Stunden vor dem Experiment einen Corona-Test machen. Den bekommen sie zugeschickt und der muss negativ sein. Das sind sozusagen erstmal diese grundsätzlichen Maßnahmen, damit die Probanden für das Experiment jetzt nicht ihre Gesundheit riskieren müssen. Das Konzert selbst läuft dann in 3 Szenarien ab, hat Tim Benzow im MDR-Interview gesagt.
Im ersten Szenario, da verhält man sich so, wie man sich früher verhalten hätte. Zwar haben alle ihre Maske auf, aber ne, an sich gibt es keine zusätzlichen Regeln. Es sind einfach alle 4.000 Leute in der Halle und alles ist ganz normal.
Später am Tag werden dann noch zwei weitere Szenarien getestet mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen. Zum Beispiel muss dann jeder zweite Sitzplatz frei behalten oder die Zuschauer werden auf deutlich mehr Eingänge aufgeteilt. Und damit wollen die Forscher testen, wie hoch das Ansteckungsrisiko bei einem Konzert ist und wie man es durch bestimmte Maßnahmen vielleicht verringern könnte.
Wie schnell können wir denn da mit den Ergebnissen rechnen? Das interessiert ja jetzt nicht nur viele Konzertveranstalter, aber die vor allen Dingen auch eben in Düsseldorf, ne?
Studienleiter Stefan Moritz geht davon aus, dass sie ungefähr 4 bis 6 Wochen brauchen, um die Daten auszuwerten. Vielleicht auch noch ein bisschen länger.
Denn es sind ja nicht nur die Kontakte, die wir auswerten müssen. Wir machen ja auch eine Simulation der Aerosole im Computer. Und auch diese Daten werden wir mit einberechnen in unsere Modelle. Sie können sich vorstellen, 4000 Probanden geben alle 3 Sekunden ihre Kontaktdaten an alle anderen weiter. Das ist Unmengen an Daten, die müssen ausgewertet werden. Also da kann man jetzt noch nicht sicher sagen.
Und aus den Daten soll dann mathematisches Modell entstehen. Die Forscher hoffen, dass man das dann auf viele andere geplante Konzerte oder konzertähnliche Veranstaltungen übertragen kann.
In Leipzig findet in gut 1,5 Wochen ein Konzert statt. Das Ganze ist ein Experiment von Wissenschaftlern der Uni Halle, um eben zu schauen, mit wie vielen Menschen kann man so in Kontakt kommen auf dem Konzert und welches Hygienekonzept bringt eigentlich am meisten. Caro Bredendieck aus dem Nova-Team hatte die Details für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war eine tickende Zeitbombe seit Wochen und viele wussten, dass es diese Zeitbombe gibt, aber ja, irgendwie hat niemand etwas dagegen getan, um eben diese Explosion zu verhindern. So soll, laut Medienberichten, die Regierung im Libanon gehandelt haben. Offenbar haben Sicherheitsexperten schon im Juli davor gewarnt, dass das gefährliche Ammoniumnitrat im Hafen lagert und dass es eben explodieren kann. Die Regierung im Libanon ist ja mittlerweile zurückgetreten und wir gucken uns die Lage nochmal zusammen an mit der Journalistin Lea Frese, die in Beirut lebt. Hallo Lea.
Ja, guten Abend.
Lea, was sagt denn die Regierung zu diesen Vorwürfen?
Die Regierung ist gestern zurückgetreten, die amtierende, und hat der Premier, der zurückgetreten ist, Bezug genommen auf seine Antrittsrede von einem halben Jahr. Damals hatte er gesagt, die Korruption ist im ganzen Staat verankert und er wolle sie bekämpfen. Gestern sagte er dann, er habe das Gefühl, die Korruption sei größer als der Staat und er sei nicht dagegen angekommen.
Das heißt, wenn ich es jetzt nochmal anders übersetze, er schiebt auch so ein bisschen die Verantwortung von sich weg?
Er schiebt die Verantwortung von sich weg. Gleichzeitig muss man aber sagen, diese Chemikalie war seit 6 Jahren im Hafen. Mhm. Es wusste nicht nur diese Regierung davon, es wussten lange Jahre viele verschiedene Amtsträger davon. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt im Libanon zu wissen ist, dass die Regierung, also der Premierminister und auch die Minister, oft nicht die eigentlichen politischen Entscheidungen im Land treffen. Das sind so die Oligarchen im Hintergrund.
Lass uns noch mal gucken auf die Proteste, die es ja nach wie vor gibt und ja eben auch nicht erst seit dieser Explosion von der vergangenen Woche. Eine Demonstrantin hat das in den Tagesthemen so beschrieben.
Das ist die zweite Regierung, das zweite Kabinett, das wir stürzen. Wir, die Revolution. Aber es ändert sich doch nichts. Weil die Mafia, das Kartell dieser Geschäftemacher und der politischen Elite noch immer da sind.
Lea, kannst du diesen Vorwurf verstehen? Bist du gehst du damit d'accord oder wie bewertest du das?
Die Verantwortlichen in der Regierung sind eben nicht die, die die eigentlichen Entscheidungen treffen, nicht die, die die Geschicke des Landes wirklich lenken. Das ist tatsächlich eine Gruppe von Herrschenden, die wirklich ein bisschen an eine Mafia erinnern. Ich habe aber auch immer wieder mit Leuten gesprochen, oder man könnte sich fragen, warum wird denn überhaupt protestiert? Ja, und einige beschreiben das eher einen Weg der kleineren Schritte. Kommt es jetzt zum Beispiel zu Neuwahlen, werden wahrscheinlich die etablierten Parteien und Machthaber wieder gewinnen. Aber eventuell ist es möglich, ein paar mehr unabhängige Abgeordnete ins Parlament zu bringen. Das wäre vielleicht ein Anfang für Veränderungen.
Also das könnte tatsächlich eine Chance sein, dass sich im Libanon vielleicht etwas ändert?
Es wird sich auf jeden Fall etwas ändern. Dieser Staat ist so am Ende. Das ist hier nicht mehr nur eine Frage von Machtverhältnissen und irgendwie etwas sehr Abstraktem, sondern hier ist die Staats- und Regierungskrise wirklich im Alltag zu spüren. Beirut ist eine reiche Stadt und es gibt hier nicht 24 Stunden Strom am Tag. Das Wasser ist verdreckt.
Leute fühlen sich oft nicht sicher, Richter sind bestechlich. Das hier ist eine politische Krise, die die ganze Gesellschaft erfasst hat. Und ich glaube, es wird Bewegung geben müssen.
Lea, danke dir für deine Eindrücke und auch für deine Einschätzung. Lea Frese ist eine Ostkorrespondentin der Zeit, wohnt in Beirut und hat uns hier in Deutschlandfunk Nova im Update nochmal mehr erklärt zur Lage in Beirut.
Deutschlandfunk Nova Update.
Es ist jetzt fast 5 Jahre her, als Angela Merkel diesen Satz gesagt hat.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ein Satz, der Deutschland gespalten hat. Da gab es viele, die eben gesagt und auch gerufen haben, Refugees welcome. Und dann eben auch diejenigen, die gesagt haben, nee, Leute, ihr müsst die Grenzen komplett schließen. Wir sprechen in dieser Woche mit Menschen, mit denen wir schon vor 5 Jahren gesprochen haben. Und dazu gehört auch Katja Schneid. Die ist Flüchtlingshelferin und hat das Buch geschrieben, Wir schaffen das nicht.
Also die Frau Merkel war ja da schon sehr clever. Denn sie hat ja vom Prinzip her nie festgelegt, was wir schaffen.
Katja Schneid ist seit über 30 Jahren ehrenamtlich aktiv in der Flüchtlingshilfe. Sie ist selbst vor Jahren schon zum Islam konvertiert, lebt mit einem Mann aus Algerien zusammen und auf Fotos zeigt sie gerne 2 Gesichter von sich. Einmal komplett verschleiert und einmal mit offenen blonden Haaren. Was die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel angeht, ist sie aber mehr als nur skeptisch.
Es ist einfach zu sagen, wir schaffen das. Wenn ich sage, ich werde hier in Deutschland auch 10 Millionen Flüchtlinge mit dem Notdürftigsten versorgen können, in irgendwelchen Gemeinschaftsnotunterkünften, dann klar, das schaffen wir. Aber das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, also wir haben ja hier schon so viele Parallelgesellschaften und in den letzten 5 Jahren massiv weitere Parallelgesellschaften aufgebaut, dass das ja nicht das Ziel sein konnte.
Katja Schneid findet, dass Geflüchtete oft über einen sehr langen Zeitraum in den Notunterkünften in Deutschland bleiben müssen, oft ohne Perspektive. Etwa weil sich ihre Asylverfahren über mehrere Jahre hinziehen. Und das verhindert ihrer Meinung nach das Zusammenwachsen.
Menschen integriere ich tatsächlich nur über Sprache, in dem Moment, wo ich sie in die Mitte der Gesellschaft hole, über gemeinsame Tätigkeiten, Hobbys etc. pp. Das ist aber von vielen Flüchtlingen auch gar nicht gewollt. Also selbst wenn sie in so eine Gemeinschaftsunterkunft reingehen, wo Syrer, Algerier, Iraker, Afghaner untergebracht werden, dann werden sie sehr schnell feststellen, dass die Leute dort nach Nationalitäten immer unter sich bleiben. Ja, dann sitzen die Syrer mit den Syrern und die Afghanen mit den Afghanen. So, und mit den Deutschen können die schon gar nichts anfangen. Einfach weil das von unserer Kultur und Lebensweise her so unterschiedlich ist.
Was Katja Schneid deswegen fordert, sind gleich mehrere Punkte. Zum einen sollen die Asylverfahren deutlich schneller gehen.
Kein Asylantrag dürfte länger dauern wie 3, maximal 6 Monate. Und dann muss entschieden sein, ob jemand ein Recht darauf hat, hier zu sein oder nicht.
Und was dieses Recht angeht, hat sie ebenfalls sehr klare Vorstellungen.
Es soll definitiv jeder Asyl bekommen, der in seinem Land um sein Leben bangen muss. Ganz klar. Da muss man auch nicht warten, bis die hier sich in irgendwelche Boote setzen, sondern solche Menschen sollte man aktiv aus den Ländern rausholen. Aber dann gibt es natürlich auch die anderen, die Armutsflüchtlinge, was du also sehr oft in afrikanischen Ländern hast. Ja? Auch diese Menschen brauchen natürlich Hilfe. Da bin ich auch voll und ganz dabei. Aber dann muss man gucken, dass man eben vor Ort Hilfe leistet.
Wer also kein Asylrecht in Deutschland hat, sollte ihrer Meinung nach konsequent und frühzeitig abgeschoben werden. Und um diejenigen zu integrieren, die tatsächlich Asyl bekommen, brauchen wir deutlich mehr Personal, das aktiv dafür sorgt, dass sich Deutsche und Geflüchtete im Alltag begegnen.
Und das schaffst du nicht mit irgendeinem Integrationskurs, sondern das schaffst du tatsächlich nur mit sehr, sehr vielen Sozialarbeitern, die in die Familien reingehen, die gemeinsame Feste stattfinden lassen, so dass sich einfach Freundschaften da auch entwickeln. Aber das ist ja bisher nicht so. Das ist ja selten der Fall. Die Menschen, hab's Ihnen ja gesagt, bleiben unter sich.
Und das, meint sie, gilt leider für alle. Für die Einheimischen genauso wie für die Geflüchteten. Was die Integration angeht, haben wir für Katja Schneid also in den letzten 5 Jahren noch viel zu wenig erreicht. Um das aber zu ändern, will sie weitermachen in der Flüchtlingshilfe.
Es reicht nicht immer nur zu sagen, Refugees welcome. Und das hat auch nichts mit Flüchtlingshilfe zu tun, wenn ich als gut betuchter Mensch 2-mal im Jahr meinen Kleiderschrank entleere und bringe die Magenklamotten zu irgendeiner Flüchtlingshilfe. Dann ist das schick und das hört sich auch gut an, aber es hat nichts mit echter Flüchtlingshilfe zu tun. Wissen Sie, ich gehe dahin, wo die Leute auch Tuberkulose haben oder Krätze, ja, wo meine eigene Familie irgendwann gesagt hat, wenn du jetzt nicht aufhörst, da ständig trotzdem reinzugehen, dann kannst du im Gartenhaus schlafen. Ja? Wir haben Angst um unsere Gesundheit. Und ich gesagt habe, wenn ich dort nicht reingehe, dann tut es kein anderer. Und die Menschen kommen alleine nicht klar. Das ist auch eine Realität. Ja? Also es ist für mich auch sehr anstrengend.
Unser Reporter, unser Nova-Reporter Martin Krinner hat Katja Schneid getroffen. Die ist Flüchtlingshelferin. Wir gucken uns in dieser Woche an, 5 Jahre nach Wir schaffen das, wie die Menschen, mit denen wir schon vor 5 Jahren gesprochen haben, die Situation heute bewerten. Und Katja Schneid, die Flüchtlingshelferin, ist eine von ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, da hat aber einer Spaß gehabt gestern.
Deshalb fühle ich mich jetzt auch richtig gut.
Olaf Scholz soll die SPD in die nächste Bundestagswahl führen. Seit gestern wissen wir, er ist Kanzlerkandidat, einstimmig gewählt worden vom Präsidium. Das bedeutet, auch Kevin Kühnert, noch Juso-Vorsitzender, hat dann Ja gesagt. Obwohl ja gerade die Jusos Scholz nicht als Parteichef haben wollten. Kühnert hat das heute so begründet.
Wir werden Olaf Scholz und die Parteispitze daran messen, dass sie gestern klar gesagt haben, die Union soll aus der Regierung. Natürlich werden wir darauf dringen, dass Möglichkeiten für ein Fortschrittsbündnis in Deutschland genutzt werden. Aber wir tun das in dem Wissen und der Erkenntnis, dass wir, und das ist der Unterschied zu den vergangenen Jahren, in eine gemeinsame Richtung laufen.
Ja, und wir fragen in Deutschlandfunk Nova im Update, ist das so? Läuft die SPD in eine gemeinsame Richtung? Und das möchte ich jetzt gerne klären, zusammen mit Philipp Thürmer. Das ist der stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos. Hallo Philipp.
Hallo.
Philipp, was hast du gedacht, als klar war, Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat?
Also zunächst muss man sagen, dass das gestern natürlich nicht überraschend kam, denn wenn man die Schnittmenge derer bildet, denen man es zutraut, die Kanzlerkandidatur anzugehen, mit denen, die sich auch persönlich dafür bereit erklärt haben, dann blieb am Ende ehrlicherweise nur noch Olaf übrig. Und dementsprechend kam das gestern nicht überraschend. Ich will aber auch so ehrlich sein, zu sagen, die große Euphorie kam jetzt nicht unbedingt auf, aber das würde ja vielleicht auch nicht unbedingt zum hanseatischen Gemüt von Olaf passen.
Ja, und was ist mit der Euphorie bei dir? Also, was hast du gedacht? Hat sich da irgendein Gefühl eingestellt bei dir?
Also natürlich als Juso hat man eine lange Vergangenheit mit Olaf Scholz. Olaf Scholz macht seit 1998 Bundespolitik für die SPD. Wir haben in dieser Zeit viele Sachen gerechtfertigt kritisiert und in dem Zug haben wir auch Olaf kritisiert, auch das gerechtfertigt. Und er war da auch häufig eben nicht nur in der zweiten, sondern in der ersten Reihe dabei. Aber das muss man auch sagen, gerade in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, gerade eher in den letzten Monaten vor allen Dingen, in Zeiten von Corona, muss man auch feststellen, dass da vieles richtig gelaufen ist, auch vieles richtig gelaufen ist, was seine Handschrift trägt. Deswegen sind die Gefühle da nicht so eindeutig. Und vor allen Dingen war es ja, wie ich davor gesagt habe, absehbar. Und daher hat man sich natürlich auch darauf eingestellt.
Dann lass uns doch noch mal gucken. Die Jusos haben ja Olaf Scholz nicht gewollt als Parteivorsitzenden, weil er eben ja zu sehr für die Agendapolitik stehen würde. Das war so eins der Argumente. Oder eben auch, es ist zu sehr große Koalition, Olaf Scholz. Was hat sich denn dann jetzt verändert für euch?
Also zunächst muss man mal sagen, wir bei der SPD, wir sind nicht die CDU. Unser Vorsitzposten, der ist nicht nur dafür gemacht, sich auf die Kanzlerkandidatur warm zu laufen. Vorsitz und Kanzlerkandidatur sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir Jusos haben für den Vorsitz Saskia Esken und Walter Borjans unterstützt. Das war auch absolut richtig und wir haben dementsprechend auch nicht Olaf unterstützt. Olaf steht natürlich in seiner Person nicht für die Erneuerung der Partei und deswegen brauchten wir auch, und zu dieser Überzeugung stehen wir, andere Leute an der Spitze der Partei. Jetzt geht es aber um die Kanzlerkandidatur. Ich habe davor angesprochen, das Feld derjenigen, die dafür in Frage kamen, das war begrenzt groß. Und natürlich, richtigerweise, wurden häufig die Kritikpunkte, wie zum Beispiel die Agendapolitik, angesprochen. Mhm. Aber man muss feststellen, dass sich in dieser Zeit, in den letzten Jahren, die SPD verändert hat. Die SPD hat insbesondere auf ihrem letzten Parteitag unter anderem mit den Jusos als treibender Kraft ganz wichtige inhaltliche Pflöcke eingeschlagen, die auch eine klare Abkehr von zum Beispiel dieser Agenda-Politik bedeuten. Sie bedeuten auch eine Hinwendung zum Beispiel zu so Sachen wie einer Vermögenssteuer. Das hat Olaf Scholz auch mitgetragen. Er ist Teil dessen gewesen. Und man muss, glaube ich, genauso wie man Parteien zugestehen muss, dass sie sich verändern können, muss man auch das Personen zugestehen. Aber das ist richtig. Bei vielen, insbesondere auch bei vielen Jusos, ich gebe das offen zu, auch bei mir, wird Olaf Scholz natürlich, bis die richtige Begeisterung aufkommt, auch noch ein bisschen Überzeugung leisten müssen. Ich glaube, dazu ist er bereit, so erlebe ich das auch in den letzten Monaten. Und ich glaube auch, denn zu Überzeugung gehören immer zwei dazu, einer, der überzeugen möchte und andere, die sich überzeugen lassen möchte. Und ich glaube auch, viele Jusos sind bereit, darauf einzugehen und sich das jetzt eben mal anzuschauen, wie das so weitergeht.
Philipp, dann danke ich dir erstmal für deine Einschätzung und für deine Sicht der Dinge. Philipp Thürmer, er ist im Juso-Bundesvorstand und hat mit uns hier im Interview darüber gesprochen, warum Olaf Scholz jetzt auch für die Jusos die richtige Wahl ist als Kanzlerkandidat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Frau Pfeffer, ich stelle Ihnen gleich eine Frage, von der ich eigentlich jetzt schon denke, mache ich mich damit eigentlich zum totalen Otto? Aber ich hoffe, Sie können das ab. Bitte sagen Sie ja.
Ja.
Frau Pfeffer ist Pomologin, weiß also alles über Obstsorten und wir sprechen mit ihr in Deutschlandfunk Nova im Update, weil es Streit gibt zwischen Apple und einer Koch-App. Apple hat ja das Apfel als Logo, ne? Und die Koch-App hat eine Birne und Apple sagt eben, huiuiui, Apfel, Birne kann man leicht verwechseln. So, Frau Pfeffer, jetzt sind Sie wieder dran und meine vielleicht naive, vielleicht auch peinliche Frage, Sie müssen jetzt ganz stark sein, okay? Ich stelle die Frage.
Ja.
Was ist der Unterschied zwischen einem Apfel und einer Birne?
Oh ja, das ist kaum zu beantworten, weil es so viele Unterschiede gibt. Ja. Weil es ist nicht der Unterschied, es sind sehr, sehr viele Unterschiede. Es ist erstmal eine ganz andere Obstart, eine andere Obstgattung. Die beiden sind nicht miteinander kreuzbar oder können aufeinander veredelt werden. Es sind einfach komplett andere Obstarten. Ne? Und sie sehen völlig anders aus, sie schmecken ganz anders, sie haben eine andere Konsistenz. Die Bäume sind sehr unterschiedlich, haben ganz andere Anforderungen, Standortanforderungen. Die Birnen werden zum Beispiel viel älter und größer. Und ja, die Früchte sehen auch schon ganz anders aus. Also die eine ist birnenförmig und die andere ist apfelförmig.
Ja, man kann eben Apfel nicht mit Birnen vergleichen. So einfach kann man es, glaube ich, runterbrechen. Ne? Jetzt sind Sie ja eine Obstexpertin. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen mehr über die Birne sprechen. Glauben Sie eigentlich, wird die Birne unterschätzt? Also wenn ich durch den Supermarkt gehe, sehe ich eigentlich immer nur zwei Sorten, das war's.
Ja, die werden mit Sicherheit unterschätzt, denn die Sorten, die Sie im Supermarkt bekommen können, die schmecken auch in der Tat nicht besonders gut und auch nicht in dem Zustand, in dem sie geerntet wurden und in dem sie verkauft werden.
Die sind immer so hart, ne?
Ja, Birnen werden grundsätzlich hart geerntet, aber die im Supermarkt werden deutlich zu früh geerntet. Und dann ist es auch ein bisschen kompliziert, die dann zum richtigen Zeitpunkt ja, an die Kunden zu bringen. Also entweder sind sie schon zu reif im Supermarkt oder meistens noch zu hart.
Woran erkenne ich denn eigentlich dann eine richtig gute Birne? Was sagen Sie?
Also das kann man tatsächlich erkennen, wenn sie im Supermarkt liegt und weich und saftig ist, dann ist sie schon eigentlich über ihrer Zeit und dann würde ich sie nicht kaufen. Und wenn sie noch ganz, ganz hart ist und grün, dann ist sie auch nicht reif und wird auch nicht so schnell reif sein. Und also man muss es ein bisschen ausprobieren. Also wenn die Birne anfängt, langsam gelb zu werden, dann ist sie gut, aber sie muss noch ein bisschen fest sein.
Es ist also ein bisschen kompliziert, okay, das merke ich mir. Und was ist mit der Sorte? Woran erkenne ich eine gute Sorte?
Das können Sie jetzt erstmal so nicht direkt erkennen an der Birne selber. Das muss man eigentlich wissen, da muss man ein bisschen sich informieren oder einfach auch ausprobieren. Nur im Supermarkt ist die Auswahl einfach sehr, sehr gering.
Machen Sie uns mal Appetit, machen Sie uns mal neugierig. Sagen Sie mal, welche empfehlen Sie? Welche ist so ein richtiger Knaller? Ich beiße in die Birne rein und ich flippe aus. Geschmacksexplosion.
Tja, da gibt's natürlich auch sehr, sehr viele. Jetzt im Moment ist hier im Rheinland die Zitronenbirne reif. Das ist eine sehr köstliche Sorte. Oder die gute Graue. Das ist eine ganz kleine, süße Birne. oder eine Lagerbirne für den Winter ist zum Beispiel die Ligels Butterbirne, die ja, wenn die richtig ausgereift ist und wird zur richtigen Zeit gegessen, dann solche Geschmäcker haben die meisten Leute noch nicht irgendwie im Mund gehabt.
Ja, ganz ehrlich, diese Zitronenbirne, die kickt mich gerade richtig. Schmeckt die wirklich dann ein bisschen nach Zitrone oder wie?
Ja, sie sieht erstmal ziemlich gelb aus. Also wenn die am Baum hängen, sehen die ein bisschen aus wie Zitronen und haben auch ein leichtes Zitronenaroma, ja, genau.
Frau Pfeffer, vielen Dank. Ich hoffe, Sie verzeihen mir die erste Frage. War nicht so schlimm, oder? Was ist der Unterschied zwischen Apfel und Birne?
Naja, schon eigentlich.
Sie sind ehrlich, das finde ich gut. Frau Pfeffer, vielen lieben Dank, dass Sie uns hier mal erklärt haben, was die Birne eigentlich kann. Und ich bin ja kein Birnenfan, muss ich sagen, aber Zitronenbirne, da denke ich jetzt mal weiter drüber nach.
Ich denke, Sie haben noch nicht die richtige Birne gegessen.
Wahrscheinlich. Die richtige Birne und ich, wir haben uns noch nicht getroffen. Vielen Dank fürs Interview in Deutschlandfunk Nova.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.